Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, heute bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Werner Wigger. Aufgewachsen bin ich in Wismar, oben an der Ostsee. Dann habe ich in Rostock meine Armeezeit, die ja damals noch Pflicht war in der NVA, absolviert und mein Studium dort gemacht und habe dann noch anderthalb Jahre in der Neurochirurgie in Greifswald an der Uni gearbeitet, bevor das als ein ganz großes Wunder und Geschenk Gottes wahr werden durfte, was ihr hier draußen stehen habt, womit ihr mich empfangen habt. Mit Gott kann man über Mauern springen. 77 bin ich durch ein Wunder Gottes in Berlin über die Mauer gesprungen und bin in eine Freiheit angekommen, von der wir immer geträumt haben. Und damals stand an den Häuserwänden null Bock und no Future, als ich im Westen ankam. Und da stand die Welt für mich Kopf. Wir haben immer von der Freiheit geträumt und die, die sie hatten, konnten damit nichts anfangen. Gott hat mir zwei Dinge geschenkt, wodurch er mein Leben geprägt hat. Das ist einmal mein Beruf als Chirurg, den ich mit Leib und Seele tue, mit ganzer Begeisterung. Auch wenn ich schon ein Jahr im Ruhestand bin, nächsten Monat geht es für 6 Monate wieder nach Afrika, dort zu arbeiten. Letztes Jahr hat meine Frau mich auch schon mal für 4 Monate freigegeben. Ich bin in vielen verschiedenen Erdteilen, in Missionskrankenhäusern zwischendurch tätig gewesen. Und er hat mir eine Berufung geschenkt. Wir haben junge Menschen um uns gesammelt aus den medizinischen Berufen, die Jesus ganz bewusst nachfolgen und die diese Frage hatten: Herr, was hast du mit meinem Leben vor? Und für die wollten wir so ein Stück Wegweiser sein, sie ermutigen, Schritte zu gehen, vor denen sie vielleicht Hemmungen haben, Angst haben, wie wird das werden, werde ich daran scheitern oder wird es gelingen? Und wenn man Gott so intensiv in seinem Leben schon erfahren hat, wie ich in meinem Leben, dann fällt es leichter, dem anderen zu sagen: Du, ich rede nicht von einer Theorie, ich lebe und red von dem, was ich mit Gott wirklich erlebt habe. Wir können über Gott unwahrscheinlich viel Wissen uns aneignen. Wir können die ganze Bibel auswendig lernen. Uns steht oft der Verstand im Weg. Aber die Erfahrung, die wir mit Gott machen, die kann uns keiner wegnehmen. Bei der Armee hatte man mir mal die Bibel weggenommen. Aber ich hatte die Erfahrung mit Jesus in meinem Herzen. Und die konnte man mir nicht wegnehmen. Ja. Ich möchte mit euch heute ein paar Gedanken teilen über dieses Thema Berufung. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich Gottes. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren hilflos und erschöpft wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Jetzt sind die Bibelkenner unter euch dran. Mit diesem Vers geht dieses Kapitel zu Ende. Wie geht das nächste Kapitel los? Wer weiß Bescheid? Okay. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und dann sagte er ihnen noch: Umsonst habt ihr alles bekommen. Umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Das ist eine sehr kompakte Stellenbeschreibung, ne? Und eine sehr, sehr direkte Berufung und Sendung. Keiner von den Jüngern hatte eine Bibelschulausbildung, keiner hatte Medizin studiert und Gott beruft sie in einen Dienst, der so krass im Widerspruch stand zu all dem, was sie bis dahin gemacht hatten und getan hatten und an Lebenserfahrung hatten. Wenn Jesus uns beruft, erfordert das manchmal ganz schön Mut, nicht wahr? Und das Erstaunliche ist, sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Petrus fing noch eine kleine Diskussion an, ne? Dem wurde so ganz mulmig und er meinte, er kann das nochmal sich drumherum drücken. Aber Jesus hatte eine sehr liebevolle Art und auch eine sehr klare und bestimmte Art und sagt, nein, Petrus, ich bin gekommen, dass du mir nachfolgst. Wie hättest du wohl reagiert? Wenn Jesus gekommen wäre und hätte gesagt, komm, folge mir nach und sag dir dann auch noch, um was es geht. Er will dich zum Menschenfischer machen. Eine sehr gängige Antwort heutzutage, wenn die jungen Leute sich für das Thema zwar interessieren, aber wenn es denn um die Sache geht und um die Entscheidung, dann heißt das, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Mitarbeiter so in der alten Gemeinde sucht. Naja, ich sag nicht gleich nein, aber ich sag auch noch nicht ja. Wir müssen uns doch erstmal so über die detaillierten Bedingungen unterhalten. Vor allem, ich möchte gerne wissen, sagen die jungen Leute heute, was bringt es mir denn, wenn ich diesen Dienst auf mich nehme? Wird mir das später auch mal irgendwie anerkannt? Und ist das gut für meine Biografie? Ist so ein Einsatz überhaupt nachhaltig und ganzheitlich? Und wer denn sich ganz modern ausdrücken will heute, der sagt dann auch noch, ja, na, dieses Missionswerk, da ist das überhaupt zertifiziert? Ich denke, wenn es um die Fragen der Berufung geht, dann sollte man bei den eigentlichen Fragen, auf die es wirklich ankommt, erstmal drauf zugehen. Könntest du ausmachen, mich blende das Licht so sehr? Wer beruft eigentlich wen? Wir berufen doch nicht Jesus, oder? Sondern Jesus entscheidet sich für dich und für mich und er beruft uns. Wir können uns allenfalls, wo wir mit ihm unterwegs sind, auf ihn berufen, wenn wir behaupten, sein Jünger zu sein oder seine Nachfolger zu sein. Und das sollten wir auch, uns auf ihn berufen. Und daher steht ihm, weil er der Berufende ist, es ja auch zu, die Bedingungen und das Konzept dieser Berufung selber festzulegen. In diesen Versen geht es eigentlich um Berufung. Und jetzt möchte ich mit uns noch kurz stille werden und beten. Herr Jesus, das ist das Erstaunliche, was wir oft auch nicht begreifen. Du hast Vertrauen zu uns. Und du prüfst erst nicht lange, ob wir fähig sind oder ob wir clever genug sind, ob wir mutig genug sind, sondern du lädst uns ein in deine Lebensschule und möchtest uns verändern und möchtest uns Freude daran schenken, zu entdecken, was du uns anvertraut hast in unserem Leben. Herr, schenke du, dass wir dir nicht ausweichen, sondern dass wir den Ruf mit Freuden annehmen und dir nachfolgen und dass unser Dienst dich ehrt. Segne du uns diesen Gottesdienst, Herr. Amen. Berufung, das ist so ein frommes Wort, nicht wahr? Insider wissen, was damit gemeint ist. Wenn es in der Bibel um Berufung geht, dann ist das immer die Einladung zum Heil. Wir denken immer, Berufung ist erstmal die Einladung zum Tun, zur Leistung, für Gott etwas tun. Und wo Gott beruft, wo Jesus beruft, da geht es immer erstmal um diese Einladung zur Teilhabe an seinem Reich. Und diese Teilhabe an dem, was er uns anbietet, was er möchte, das ist nur möglich, wenn wir uns von ganzem Herzen und ganz bewusst dafür auch entscheiden und uns darauf einlassen, dass er dann aber auch über unser Leben voll und ganz verfügen darf. Die Bibel hat verschiedene Ausdrücke dafür. In der Bibel heißt das, ein Kind Gottes werden, sein Eigentum werden, sein Jünger werden, ihm nachfolgen. Das ist erstmal Berufung. wenn ich das in meinem Leben begriffen habe, dass das gut und richtig ist, Jesus bewusst nachzufolgen und mich für einen Lebensweg mit ihm zu entscheiden und diesen Schritt dann auch vollziehe und mich in die Familie Gottes mit hineinnehmen lasse, dann macht Gott mir aber auch klar, dass er damit ein Anliegen hat. Er will ja nicht bloß, dass wir uns irgendwo einreihen. Er möchte uns dazu gebrauchen, egal wo Gott dich in deinem Leben hinstellt. Mission ist nicht nur das, was jenseits der Grenzen des Landes geschieht. Er möchte, dass noch viele andere Menschen auf dieser Erde auch den Weg in so eine konkrete Beziehung mit ihm finden. Und dazu möchte Gott mich und dich einsetzen. In diese Aufgabe möchte er uns berufen. Er möchte durch uns Menschen erreichen, die sonst vielleicht nie nach ihm fragen würden. Und er möchte uns dazu gebrauchen, Menschen auch wieder zu ermutigen, die einmal mit ihm angefangen haben, vielleicht treu über einen langen Zeitraum den Weg gegangen sind und dann müde geworden sind oder aufgegeben haben oder etwas anderes in ihrem Leben wichtiger wurde. Und darum schickt er mich los an die Zäune und Hecken. Er eröffnet mir ein Missionsfeld auf der Arbeitsstelle, in der Schule, auf der Uni, wo immer Gott dich oder mich hinstellt. Es geht immer letzten Endes darum, Menschen zu ermutigen, sich auf sein Rettungsangebot einzulassen. Und das bezeichnen wir dann als Bekehrung. Und das ist das Ziel aller Mission, egal in welcher Form sie auch geschieht. Also hat Berufung immer grundsätzlich mit den beiden Seiten etwas zu tun, mit Nachfolge und Auftrag. Bei Berufung geht es dann nicht, wenn wir Ja sagen dazu, darum, ob wir Gott so eine Option zu unseren Bedingungen anbieten, dass er so über ein Stückchen unserer Lebenszeit und über unsere Begabungen nach unseren Festlegungen verfügen darf. Nein, es geht darum, dass unser Leben ihm voll und ganz gehört mit all dem, was unser Leben ausmacht. Und das ist primär eine Frage des Vertrauens. Wenn es um Berufen geht, müssen wir immer drei grundlegende Bereiche betrachten. Das eine ist Jesu Einladung, komm, folge mir nach. Und wie gelingt das? Er hat einen Anspruch. Er sagt, siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also er hat einen ganz legitimen Anspruch, weil er alles, was uns ausmacht, unser Leben, all unsere Begabungen, anvertraute Gabe von unserem Herrn sind. Und dann ist da dieser Bereich, wo Berufung Tag für Tag in unserem Alltag geschieht. Zum zeugnishaften Lebensstil, dort, wo er uns hingestellt hat, in der Familie, im Freundeskreis, in die Gemeinde oder in unserem beruflichen Umfeld. Und er sagt, du sollst nicht irgendwie so ein bisschen mitmachen, so wo es uns ja leichter fällt, wenn wir Gleichgesinnte um uns haben, sondern egal, wer um uns ist und unser Gegenüber ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Unser Herz soll überquellen davon, in einladender Weise. Und wir sollen ihn lieben mit der ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Nachsatz ist so wichtig, ne? Sonst fangen wir so oft an, uns nur um uns selbst zu drehen. Wir haben ja so viel Erwartung auch an Gott. Und er sagt, Mission und Botschafter sein, da geht's nicht primär und allein um dich, sondern immer den, der dein Nächster ist. Und dann gibt es diesen Bereich der ganz individuellen Berufung. Und hier geht es um deinen ganz persönlichen Lebensweg, das, was Gott speziell mit dir vorhat. Viele fragen dann, ja, was soll ich denn machen? Ja, was ist denn eigentlich so Gottes Auftrag für mich? Es ist so schwer rauszubekommen. Ich glaube, viel öfter wissen wir sehr, sehr genau, was Gott von uns will. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Wir sind oft so vereinnahmt von all dem, was alle anderen von uns fordern, nicht wahr? Und dann kommt manchmal erst, was der Herr von uns möchte, hinternach. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dieses demütig sein fällt uns manchmal gar nicht so leicht, nicht wahr? Das ist das Fundament, wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir ihm dienen wollen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. In der Mission und in der Nachfolge und im Dienst muss die Hauptsache immer die Hauptsache bleiben. Da müssen wir immer wieder neu aufpassen, dass das nicht durcheinander kommt. Es gibt Christen, denen macht der Gedanke an Berufung Angst. Angst, dass Gott ihnen etwas wegnehmen könnte oder etwas von ihnen erwartet oder fordern könnte, zu dem sie freiwillig nie bereit wären und was sich mitunter auch gar nicht zutrauen. Ich möchte dir ganz viel Mut machen, wo du den Eindruck gewinnst, Gott möchte dich für einen ganz bestimmten Dienst haben, dass du dich ganz verbindlich auf ihn einlässt. Wir sind ja oft so wie diejenigen, die Aktiendepots anlegen. Ich weiß nicht, wer von euch Aktien hat, ne? Ein Grundgesetz, mit Aktien zu arbeiten, ist, man nimmt von jeder Art von Aktien etwas. Wenn eine Firma mal pleite geht, dann hat man nicht gleich alles verloren, sondern die anderen Aktien haben ja dann noch ihren Wert, ne? Und so sichert man sich ab in seinem Risiko, welche Aktien man nimmt. Was Jesus möchte, ist nicht, dass wir ein breites Depot von allen möglichen Dingen haben, die unser Leben ausmacht, sondern Jesus möchte, dass wir alles auf eine Karte setzen, nämlich auf ihn. Dann sind wir für ihn brauchbar. Einer Berufung zu folgen, ist immer Lebensschule und wird uns immer verändern. Wir werden selber drüber staunen. Oft holt uns auch zwischendurch, wenn wir in einem Dienst und in der Nachfolge stehen, immer wieder die Anfechtung ein, Angst vor Überforderung, Angst, dass wir doch das Wesentliche aus dem Blick verlieren, Angst, dass uns eine Last einfach zu schwer wird. Es gibt aber eine andere Blickrichtung und die ist sehr gut, nämlich die Berufung immer als Ausdruck Gottes Vertrauen in mein Leben zu sehen, als ein Gnadengeschenk und eine Wertschätzung. Da bringt Gott uns seine Liebe zum Ausdruck. Ihr habt mich nicht erwählt, sagt er, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und er wird dafür sorgen, dass eure Frucht bleibt, damit, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. Wichtig ist, dass all unser Tun und unser Zeugnis wirklich in seinem Namen geschieht. Wenn du es dir aussuchen könntest, wo wärst du wohl lieber? Wo würdest du dich wohler fühlen? Dort hinten, wo es so dunkel ist und wo man den Eindruck hat, jeden Moment werden die Blitze anfangen zu zucken? Oder lieber hier vorne, wo die Sonne scheint, wo es licht und hell ist? Ich glaube, wir alle würden uns hier vorne, wenn das so ein Bild für das ausmacht, was das Leben ist, hier vorne wohler fühlen, wo es licht und hell ist. Nun ist das so eine Sache mit der freien Wahl, sich zu entscheiden. Das klappt im Leben ja nicht immer so, wie wir das so gerne möchten. Wenn du zu denen gehörst, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dann ist dir dennoch bewusst, dass sich das ganz, ganz schnell ändern kann. Und wir können hoffentlich die hellen und schönen Wegstrecken unseres Lebens auch dankbar nehmen und auch genießen, weil auch das Geschenk von Gott ist. Aber weder du noch ich, wir können die Sonne und diese schönen Wegstrecken festhalten. Und genauso wenig können wir die Richtung der Wolken bestimmen, die manchmal dunkel über unser Leben aufziehen, die uns Sorgen machen, die uns manchmal auch Angst machen. Wir können sie nicht einfach wegschieben. Wie oft sind wir an Stellen gekommen, da haben wir uns gewünscht, wenn ich jetzt hier einfach davonlaufen könnte. Aber das ist nicht der Weg, den Gott mit unserem Leben hat. Er führt uns immer wieder in solche Strecken hinein, für die wir uns selber nicht entscheiden würden. Jesus ist diesen Weg in die Finsternis dieser Welt selber gegangen und hat den Menschen verkündet, mitten in diese Finsternis hinein, siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, ihr kennt diese Stelle aus dem Johannesevangelium, die Finsternis hat es noch nicht mal begriffen. Und trotzdem sendet er uns als Boten da in diese Welt hinein. Und er hat seinen Anspruch und seine Allmacht, seine Vollmacht erwiesen. Er hat mit ein paar Broten und Fischen 5000 Menschen satt gemacht. Aber er hat den Hunger nicht abgeschafft. Er hat Kranke geheilt, aber er hat die Krankheiten nicht ausgerottet. Und das ist der gleiche Weg, in den er uns sendet. Wir sind nicht dazu berufen, selbst wenn wir als Mitarbeiter im medizinischen Bereich an die Missionskrankenhäuser gehen, alle Krankheiten zu heilen. Das schaffen wir überhaupt nicht. Wir können immer nur zeichenhaft handeln und uns zeichenhaft gebrauchen lassen. Als ein Bild, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus hat Tote auferweckt, aber hat sich selbst dem Tod ausgeliefert. Er hat den Tod überwunden und Grenzen gesetzt, aber er hat den Tod noch nicht vernichtet. Er hat den Sturm gestillt, aber er hat die Naturkatastrophen nicht abgeschafft. Und all das macht deswegen bis heute für uns diese Welt aus, in die er uns hineinstellt. Und er sagt, er ruft uns zu sich, um uns unsere Berufung klar zu machen. Er holt uns aus diesem Gefangensein in dieser Welt heraus, um uns Vollmacht zu geben. Aber er sendet uns dann wieder mitten in diese Welt hinein. Mission geschieht nicht im Vorhof vom Himmel, sondern mitten in der Dunkelheit dieser Welt. Paulus, einer der ganz großen Missionare, hat es ja am eigenen Leben erfahren, was es heißt, Jesus zu gehorchen. Gott inmitten der Finsternis dieser Welt zu dienen. Er war Verkündiger der frohen Botschaft, des frohen Evangeliums von der Erlösung und zugleich entfaltet Paulus eine Theologie des Leidens und des Opfers. Was machst du, wenn Jesus dich beruft und dich senden will? Bleibst du in der Diskussion stecken, wie gefährlich diese Welt ist? Wie unangenehm in seiner Diskussion, in seiner Reaktion dein Gegenüber werden kann? Nein, wir brauchen uns mit diesen Ängsten vor diesen Reaktionen oder was uns dann erwartet in diesem Dienst nicht verstecken. Jesus kann uns ins Herz schauen und erkennt all unsere Anfechtungen, all unsere Ängste. Er möchte aber, dass wir diese Angst und diese Anfechtung nicht kultivieren und als Ausrede benutzen, uns vor einem Dienst zu drücken, sondern dass wir ihm unser Herz bringen, auch in der Verzagtheit. Er kann damit umgehen, denn er sagt, ich weiß, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Als Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung das erste Mal begegnet, weiß er um diese Angst. In der Bibel steht es ja, sie hatten sich alle verschlossen, verbarrikadiert. Sie hatten immer noch Angst. Und dann spricht er ihnen seinen Frieden gleich zweimal zu. Zunächst als Vergebung für ihren Verrat, dass sie alle davongelaufen sind. Und dann spricht er ihnen diesen Frieden auch noch als Ermutigung und Ausdruck seines Vertrauens zu. Denn gleich im nächsten Satz sagt er, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus spricht auch uns diesen Frieden zu, damit wir die Gewissheit bekommen, dass er uns nicht allein lässt, wo er uns beruft und sendet. Und dieser Frieden im Herzen, den brauchen wir, damit wir bereit werden, ihm ganz zu vertrauen und uns von ihm völlig abhängig zu machen. gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also diese Berufung, die kann bei jedem von uns natürlich total anders aussehen. Es kann ein Dienst hier in der Gemeinde sein oder wo Gott dich immer auch hingestellt hat. Manchmal ist dieser Dienst am allerschwersten in der eigenen Verwandtschaft, in der eigenen Familie, wenn da Leute sind, die mit Gott nichts anfangen können oder die nur noch bissige Spötter sind. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo der Vater ein fanatischer Atheist war und die Mutter eine tiefgläubige Frau. Ihr lieben Leute, das war ein Spannungsfeld, das mein Leben geprägt hat, so hart wie es war, aber ich bin Gott bis heute dafür dankbar. Ich musste mich immer dafür entscheiden, welcher Stimme will ich folgen. Dieses Bild ist so ein Stück Berufung, also ein Stück Symbol für die Berufung, dass Gott uns aus dem Dunkel der Welt herausruft, zu sich, uns zubereitet für einen Dienst und dann in diese Welt wieder hineinschickt. Er will uns dafür ausrüsten, dass wir unterscheiden können, was in dieser Welt ja alles da ist. Jeden Tag, was uns einfach vereinnahmen will und was uns wichtiger werden will als unsere Beziehung zu Jesus. Wenn wir dem Dienst folgen, werden wir unsere Prioritätenliste, die unser Leben bis dahin bestimmt, ganz neu ordnen müssen. Und dann geht es nicht darum, wenn du in eine Berufung folgst, dass du dein Leben so ein bisschen optimierst und neu arrangierst, so dass Jesus auch noch so ein bisschen Platz hat, so ein paar Kompromisse machst, sondern dass du vor dieser Radikalität, die Jesus bei der Berufung oft an den Tag legt, dass du dem nicht ausweichst, so wie Petrus ausweichen wollte. Wieso ein Dienst, zum Beispiel in einer Berufung mit einem Missionswerk konkret aussehen kann, da möchte ich euch jetzt so ein Stück mit hineinnehmen. Ihr werdet ja als Gemeinde den Martin verabschieden und unter den Segen stellen. Was erwartet ihn dann eigentlich, wenn er sich auf den Weg nach Afrika macht? Zunächst einmal geht es ums Abschiednehmen. Abschiednehmen von Vertrauten. Vielleicht hast du das an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben auch schon so erfahren. Gott legt etwas in dein Leben hinein, womit er dein Leben segnet, womit er dir Mut macht, was dein Leben schön macht, dein Leben reich macht. Und eines Tages stellst du ganz verunsichert fest, Gott will das zurückhaben, weil etwas anderes, was Neues dran ist. Und dann sagen wir, Mensch, das hat doch Segen gebracht. Das will ich festhalten, das will ich nicht hergeben. Und wenn wir nicht aufpassen, dass er derjenige ist, der bestimmt, was seine Zeit auch in unserem Leben hat, dann können uns Dinge, die uns zunächst zum Segen werden, auf einmal zu Dingen werden, die zwischen Gott und uns stehen. Aber wo immer Gott uns etwas nimmt, wird er uns auch die Hände neu füllen. Eins habe ich in diesen vielen Diensten weltweit in der Mission erlebt. Wir haben oft in einem ganz erbärmlichen Mangel gearbeitet, weil wir die Medikamente nicht hatten, die Ausrüstung und dies und jenes nicht hatten, worauf wir uns hier im Beruf immer so verlassen und davon abhängig machen. Aber leere Hände kannst du leichter falten und das Beten ganz neu lernen. Loslassen, frei werden, damit Gott uns neu beschenken kann. Für Abraham hat es bedeutet, seine Heimat aufzugeben und sich auf einen Weg zu machen, wo er nicht wusste, wo er ankommen wird. Das erfordert ein Riesenvertrauen in Gottes Plan. Der Martin will ja erstmal für ein Jahr gehen. Und ich hoffe, dass dieses Jahr dazu dienen wird, dass Gott ihm zeigt, wo Gott ihn eigentlich in seinem Leben für lange Sicht haben möchte und gebrauchen möchte. Er wird viele Menschen zurücklassen, die ihm lieb und vertraut geworden sind, gute Wegbegleiter geworden sind. Und ich hoffe, dass viele von euch in dieser Gemeinde ihm gute Wegbegleiter gewesen sind, geistliche Väter und Mütter und Freunde, die ihn ermutigen, sich darauf einzulassen. Was hast du für eine Vorstellung, wenn du an Afrika denkst? Es ist ja immer so, wenn wir irgendwo uns auf den Weg machen, sei es nur ein Urlaub, wo wir noch nie waren, dann haben wir alle so unsere ganz bestimmten Erwartungen. Ne? Und dann kommen wir an und dann merken wir, was von all diesen Erwartungen völlige Illusionen war und irgendwie nur Träume waren und dass manches so total anders kommt, als wir uns das gedacht haben. Aber da können wir reingehen, wenn wir wissen, Jesus ist an unserer Seite. Ja, es geht für Martin nach Uganda. Uganda, das rot eingekreist auf der großen Karte. Uganda liegt direkt unterm Äquator. Und dann landet man, das ist wunderschön, man kommt mit dem Flugzeug an, die Landebahn ist direkt an der Küste vom Viktoriasee. Man denkt, es wird gleich zum Wasserflugzeug und dann zum U-Boot. Und auf einmal setzt er auf und ist man auf sicherem Land in Entebbe. Und dann fährt man noch so 50 Kilometer nach Kampala in die Hauptstadt weiter. Dort versorgt man sich erstmal mit dem, was man noch so braucht. Und dann geht es mit dem Auto weiter ins Landesinnere, so etwa 80 Kilometer. Und es ist schon interessant, was einem da so unterwegs alles begegnen kann. Die haben ein bisschen anderes Transportverständnis, nicht wahr? Ein Suchbild, wo ist hier das Schwein? Hinten auf dem Motorrad, ne? Auf dem Gepäckträger. Also manchmal muss man schon staunen, was und wie sie das alles so transportieren. Ich nehme euch jetzt mit ins Landesinnere. Da ist zunächst, wir würden sagen, vielleicht die ugandische Autobahn. Man muss aufpassen, man muss links fahren, sonst gibt es ein Problem. Und dann geht es weiter auf die Schnellstraße. Das ist einfach glattgewalzter Lehmboden. Wenn es heiß ist, in der Trockenzeit ist das eine riesen Staubwolke. Wenn es Regenzeit ist, ist das eine Schlitterpartie, da kommt kein Autokorso auf dem Jahrmarkt mit. Und dann geht es noch weiter, das ist dann die Bundesstraße, nicht wahr? So wie bei uns, Schlagloch an Schlagloch. Und dann geht es das letzte Stück über die Landstraße. Warum heißt Landstraße? Geht mitten durchs Gelände, nicht wahr? So, und dann sind wir eigentlich auch schon in Nabwendo, lieber Martin. Schau dir das gut an, damit das du nachher wieder erkennst und weißt, wo du aussteigen musst. Nabwendo ist einfach ein Gebiet. So wie es ja in Deutschland auch in manchen Gegenden Dörfer gibt, da hat man nicht einen Marktplatz, sondern steht alles drumherum und die Kirche mitten im Dorf oder so, sondern meistens hat jedes Gehöft so sein Grundstück um sich herum. Martin, wir haben keine Kosten und Mühe gescheut und haben dein neues Zuhause schon vorbereitet. Du kannst nachher einen Schlüssel von mir holen und kannst dir das dann für dieses Jahr deines Einsatzes wohnlich einrichten. Viel Spaß dabei. Das da oben, das mit dem rostigen Blechdach, das ist die Kirche in Nabwendo. Die beiden roten Dächer, das ist unser eigentliches Zuhause vom Missionsärzteteam. In dem großen Haus, da wohnen die Krankenschwestern, das ist das Haupthaus. Und in dem kleinen Haus, da wohnen die Boys. Martin, nicht, dass du gleich wieder mutlos den Koffer auspackst. So sieht es aus. Du bist also vernünftig untergebracht und versorgt. Jeder hat so sein eigenes Zimmer auch. Und über dem Bett das obligatorische Moskitonetz, damit man nachts auch ruhig schlafen kann und sich keine Malaria fängt. Das ist nochmal so ein Blick auf einen Teil von dem, was sich Nabwendo nennt. Das wird die Gegend, wo dein neues Zuhause sein wird. Das ist die Wasserquelle. Es gibt natürlich kein öffentliches Netz. Das ist die Quelle, aus der das ganze Dorf lebt. Und wenn ihr euch das Wasser anschaut, dann könnt ihr euch vorstellen, warum so viele Menschen krank sind. Wir beziehen unser Wasser dadurch, dass wir das Regenwasser vom Dach auffangen. Das wird dann in den großen Regentanks gesammelt, hochgepumpt in so einen Hochtank und von dort verteilt sich das an die einzelnen Wasserhähne im Haus. Wir haben also fließend Wasser. In diesem Dorf, in dieser Gegend gibt es keinen Strom. Wir haben Solarstrom Und da muss man sich ganz schön umstellen, denn der Solarstrom hält auch nicht ewig, ist schon eine große Herausforderung. Zu meiner Zeit in den 80er Jahren, als ich da anfing, da haben wir mit Kerze und Petroleumlampe gelebt. Manche kennen das vielleicht noch vom Krieg her, so diese Pressure Lamps, die hatten wir. Solar war dann nachher schon eine ganz große Erleichterung. Ja, wenn man jetzt in ein Team hineinkommt, es sind ja so viele Dinge, die von einem erwartet werden, mit denen man konfrontiert wird. Da geht es einmal um dieses Teamfähigwerden. Meistens Schwierigkeiten haben immer die, die als Einzelkinder groß werden. Die haben nie so richtig teilen und Rücksicht nehmen gelernt. Die müssen das erstmal so in den Blick bekommen. Wenn Jesus uns beruft, stellt er uns immer in die Gemeinschaft mit anderen hinein. Und darin reifen wir. Viele meinen, in die Mission gehen ja nur die ganz Frommen, die ganz Mutigen, und dann kann ja nichts schief gehen. Dann ist man auf der Missionsstation fast schon wie im Vorhof vom Himmel. Was steht in der Bibel? Bevor du da ankommst, ist der Teufel auch schon da. Und er weiß ganz genau, wo jeder von uns seine Schwachstellen hat. Und ihm gefällt es nicht, wenn wir uns von Jesus gebrauchen zu lassen, von Jesus gebrauchen lassen. Es soll ja auch unter Christen welche geben, die sich nicht so ganz darüber sicher sind. Gemeinschaft mit anderen, ist das mehr Last oder ist das Geschenk? Gab schon welche, die haben gesagt, mir scheint, das kann auch manchmal ein Stück Strafe sein. Auch da wird Gott uns verändern, den anderen im Blick zu bekommen, ihn wertschätzen und das anzuerkennen und ihn zu ermutigen, was Gott an Gaben in sein Leben hineingelegt hat und dadurch selber auch Segen zu erfahren. Teamleben ist also eine Herausforderung. Und wenn du dich selbst einmal besser kennenlernen willst, dann mach dich einfach mal auf. Muss nicht gleich eine Missionsstation sein, aber mach mal mit jemand Urlaub zusammen oder einen Dienst zusammen. Und dann wirst du dich selber viel, viel besser kennenlernen. Wir bleiben leider oft zu sehr an dem hängen, was uns am anderen stört. Wir sollten immer Gott fragen, Herr, wo möchtest du mich verändern? Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat. Das beziehen wir oft primär auf den Dienst an den Einheimischen, ne? Denen wir was Gutes tun wollen. Aber wir können nicht an unseren Mitarbeitern, an unserem Nächsten, den Gott uns zuerst an die Seite gestellt hat, vorbei den anderen das Evangelium bringen. Was braucht man noch? Man braucht PC-Kenntnisse. Als wir anfingen damals, da gab es noch kein Internet, da hatte man da auch kein Telefon, da gab es auch keinen Fax, da hat man wochenlang auf einen Brief von Deutschland gewartet und hat gehofft, dass der nicht verloren geht, sondern auch ankommt. Mittlerweile hilft ja auch die Technik, auch das ist ja ein Segen, wenn wir es richtig gebrauchen in unserem Leben. Da ist gerade eine Krankenschwester dabei, koppelt ihr Laptop, sie fährt irgendwo raus auf so einen Felsen, da weiß sie, da ist der Empfang einigermaßen, koppelt ihr Laptop mit der Autobatterie und schließt dann ihr Handy als Hotspot mit dem Laptop und dann versucht sie, die E-Mails nach Deutschland zu schicken. Gute Sprachkenntnisse braucht man. Das ist mitunter eine große Herausforderung. Wir werden keine Stammessprache lernen, denn es kommen so viele verschiedene Stammessprachen an einer Stelle zusammen, aber man sollte einigermaßen Englisch können. Und das Schöne ist, für die Einheimischen ist Englisch auch die Fremdsprache und deswegen sprechen sie ein ganz einfaches Englisch. Und das ist schon mal eine große Erleichterung. Und man braucht auch immer etwas handwerkliches Geschick. Es gibt immer was zu reparieren, sei es am Auto oder an den Gebäuden. Und es ist immer von Vorteil, wenn die Einheimischen sehen, die Weißen können nicht nur Auto fahren, die können das sogar meistens auch noch selber reparieren. Aber weil gerade die Einheimischen unwahrscheinliche Meister im Improvisieren sind, können wir unwahrscheinlich auch von innen lernen. Eine Autowerkstatt ist manchmal bloß ein kleiner Platz unter einem grünen Baum mit ein paar ganz einfachen Werkzeugen. Und was die dann alles noch hinkriegen, da kann man nur staunen. Ja, das ist die Dorfgesundheitsstation. Vorne das Gebäude, da unter diesem Schleppdach, da warten die Patienten im Schatten, bis sie dann dran sind. In dem Gebäude sind dann so die Sprechzimmer, das ist Medikamentenlager, das Labor und Verbandsraum und was man so alles braucht im medizinischen Bereich. Das zweite Gebäude da hinten, das ist die Entbindungsstation, das ist der Kreissaal und ein paar Betten für die Mütter, die zum Entbinden kommen. Und auch die Büroräume sind dort. Hier vorne seht ihr den Mitarbeiter im Labor. Und da ist so ein Blick in den Kreissaal unten rechts. Gehen wir mal durch so einen Tag kurz durch. Frühmorgens geht es los, dass man erstmal schaut von den Patienten, die stationär sind. Wie geht es denen? Wem geht es besser? Wer kann entlassen werden? Wem geht es vielleicht schlechter? Die Therapie muss vielleicht umgestellt werden. Macht man so insgesamt gemeinsam Visite oder wer ist nachts im Bereitschaftsdienst aufgenommen worden? Und dann ist die Morgenandacht mit den Mitarbeitern oder mit den Patienten, die bis dahin schon eingetroffen sind. Mache ich irgendwas falsch, dass das immer so einen Rückfall gibt? Okay. Okay. Wer von euch hat seine Arbeit morgens schon mal mit einer Andacht angefangen auf der Arbeitsstelle? Keiner, ne? Das ist ein ganz großes Geschenk, wenn man miteinander mit einer Andacht und Gebet den Tag beginnen darf. Dann geht es in die Sprechstunde. Auf dieser Station gibt es keinen Arzt. Alles, was dort geschieht, medizinisch muss das Personal selber machen, das heißt die ganzen Diagnosen selber stellen, ohne große Ausstattung an Apparaten, wie wir es hier haben. Sie müssen die Therapie alleine festlegen, sie müssen die Wunden nähen, sie müssen die Brüche einrichten, sie müssen die entsprechenden Gipse machen, die Verbände machen und den ganzen Laden am Laufen halten. Für die Medikamentennachschub sorgen, für das Material, für den Materialnachschub sorgen. Also da lernt man nochmal sehr, sehr in seinem Beruf dazu. Spannende Sache. Einmal in der Woche fährt man mit dem Auto in die Umgebung zum sogenannten Outreach und da macht man Sprechstunde unter einem grünen Baum. Und wenn man sich so ins Dorf aufmacht, dann kommt man der Lebenssituation der Leute sehr, sehr nahe. Und dann fängt man an, ein Stückchen mehr zu begreifen, was ihr Leben ausmacht. Manchmal, gerade wenn Regenzeit ist, dann geht man in einen leeren Klassenraum der Dorfschule oder in die Kirche und verrichtet dort seine Arbeit. Zielgruppe sind einmal die Schwangeren, die Schwangerenbetreuung, die den weiten Weg zur Dispensary nicht machen können über Land und die Mütter mit den Kindern bis 5 Jahre, dass man ihnen den Weg erspart. Man kann da nicht eine vollwertige Sprechstunde machen, geht einfach nicht. Und im grünen Baum kannst du nur bedingt etwas machen. Sie sind immer sehr, sehr diszipliniert, stellen sich exakt in eine Reihe und was euch vielleicht noch auffällt, wenn sie zur Behandlung kommen, sie ziehen immer ihr Bestes Zeug an. Das ist einfach ein Ausdruck der Wertschätzung in ihrer Kultur. Ja, was kommt noch auf einen so drauf zu? Das ist einmal viel Buchhaltung und Verwaltung. Manche meinen, in Afrika braucht man das nicht. Aber wenn man seine ganzen Statistiken und Bögen nicht ausfüllt und Formulare und die Berichte nicht schreibt, dann kriegt man in der Hauptstadt die Medikamente nicht, die man braucht oder was man sonst an Ausrüstung braucht. Da hat also das Gesundheitsministerium eine ganze Menge Vorschriften. Sowas muss man dann auch lernen. Lagerverwaltung, aufpassen, dass einem die Medikamente nicht ausgehen, damit man rechtzeitig Nachschub bestellt. Mitarbeiterführung. Ganz anderes Verständnis von Mitarbeiterführung als hier in Deutschland. Auch da wird man viel dazu lernen müssen. Wie motiviert man jemand, dem auch mal die Puste ausgeht? oder der manche Dinge vielleicht anders sieht oder einen Eindruck hat, wir Weißen verstehen die Einheimischen eh nicht richtig. Unterricht halten, gerade wenn es auch um den Unterricht für die Mütter geht, ist also ein spannendes, vielfältiges Arbeitsfeld. Es wird nie langweilig. Ich hatte schon gesagt, das ist so ein Stück Lebensschule. Wir lernen, manche Wege ganz, ganz neu zu gehen. Wir können das, was wir von Deutschland gewohnt sind, nicht einfach so eins zu eins auf die Verhältnisse in Afrika übertragen. Wir lernen Gott ganz, ganz neu und intensiv kennen. Viele der Einsatzteilnehmer haben mir gesagt, Werner, das Wertvollste an dieser ganzen Zeit war, neben all dem, was ich fachlich dazu lernen durfte, ich habe gelernt, was für einen großen Gott wir haben und dass Gott auch heute noch Wunder tut. An Stellen, wo ich völlig hilflos war, nichts mehr hatte, mir alles ausgegangen war und ich auch nicht wusste, wo ich Nachschub kriege. Gott hat Menschen trotzdem gesund werden lassen. Unwahrscheinlich viel Wunder. Wir lernen unseren Nächsten besser kennen, das hatte ich schon gesagt. Und wir lernen uns selber so ein Stück mehr kennen. Aber dieser Lernprozess erfordert viel, viel Ausdauer und Bereitschaft. Das einfache Leben. Wir haben manchmal so den Eindruck, wir müssen, die da unten sind primitiv. Ich denke immer, wir sind immer viel, viel besser und wir können viel, viel mehr und wir haben so viel, denen beizubringen. Wir sollten ganz demütig und bescheiden werden und sollten neu staunen lernen darüber, unter was für Lebensumständen managen die ihr Leben. Wenn ich das gelernt habe, dann habe ich wirklich etwas dazugelernt. Die Ansprüche, die diese Leute an das Leben haben, sind viel, viel bescheidener als die Ansprüche, die wir haben und meinen so oft zu kurz zu kommen. Sie haben ein ganz, ganz anderes Verständnis von Zeit. Sie sagen immer, ihr Weißen, ihr habt die Uhr, aber wir haben die Zeit. Ich habe heute geguckt, es war Punkt 9 Uhr, da fingen wir an. Ne? In Afrika fängst du eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später an. Man ist öfters mal zu einer Hochzeit eingeladen, zu 1 Uhr zum Beispiel, und dann ist alles, wer ist vor der Kirche? Nur die Weißen. Wenn die Braut dann irgendwo so bei 3 Uhr umkommt und der Bräutigam so gegen 4, dann ist es nach afrikanischem Verständnis immer noch pünktlich. Es ist vielleicht mit das Schwerste zu lernen, mit der Zeit umzugehen und gelassen zu bleiben. Die Welt geht ja nicht unter, wenn etwas nicht Punkt zu einer bestimmten Zeit geschieht. Wir können es hier nicht übertragen für uns, obwohl uns das manchmal gut tun würde, etwas gelassener zu werden. Ich glaube, in unserer Gesellschaft würde das Chaos ausbrechen, weil keiner mit der Gelassenheit umgehen kann. Sie haben ganz andere Maßstäbe, was ihnen wichtig ist, wofür sie ihr Geld ausgeben, wofür sie sich Zeit nehmen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Das ist für uns nicht immer nachzuvollziehen, nicht immer verständlich. Und sie haben andere Gründe, dankbar und glücklich zu sein. Ihr Leute, man kann immer wieder staunen darüber, wie Menschen, die vor dir stehen, die mitunter so arm sind, so zerlumpt sind und so wenig haben, wie die immer noch dankbar sein können und Freude ausstrahlen können. Das ist etwas, was wir von ihnen ganz neu lernen können. Die kleinen Dinge unseres Alltags zu sehen, die wir oft so als selbstverständlich nehmen, aber Gott legt auch in die kleinen Dinge ja seinen ganzen Segen rein. Und wir lernen es nicht oder wir versäumen es so oft, ihm dafür zu danken und das wertzuschätzen, was er uns auch an diesen alltäglichen Dingen gibt. Was erwarten die Menschen von uns? Was haben wir ihnen eigentlich zu geben? Berührt uns die Not des anderen noch? Rührt sie unser Herz noch an? Oder entscheiden wir nur mit dem Kopf und mit dem Verstand, was wir meinen, was ihnen gut tun würde und was wir zu tun bereit sind? Jesus erwartet von uns, dass wir unsere Zeit und das, was er uns anvertraut hat, mit ihnen teilen, ja, mit ihnen wirklich das Leben teilen. Er erwartet nicht von uns das Mitleid, aber er erwartet von uns die Bereitschaft, mitzuleiden, uns davon mit berühren zu lassen. In der Evangelium wird das ja berichtet an einigen Stellen. Jesus war angerührt, er hatte Mitleid, er war einmal zu Tränen angerührt. Sie waren wie die verlorenen Schafe, die keine Orientierung hatten, die Maßstäbe ihres Lebens völlig falsch setzten. Und das will er, dass auch uns das berührt. Ja, was haben wir zu geben? In so einem Dienst lernt man das hohe Lied der Liebe ganz, ganz neu zu sehen und zu buchstabieren. Wir wollen Gottes Liebe weitergeben. Wir wollen Jesus Christus als den Erlöser den Menschen vor Augen stellen und sie ermutigen, sich auf ihn einzulassen. Wir wollen ihnen helfen, Heil und Heilung als eine Einheit zu begreifen. Sie kommen ja primär natürlich zu uns, weil sie krank sind, körperlich krank sind und wollen Hilfe in ihrer körperlichen Krankheit haben. Und wir möchten ihnen die Augen dafür öffnen, dass es auch um das Heil geht. Es ist ja interessant, wie oft fing Jesus mit der Seelsorge an, wenn Kranke vor ihm waren und sagten, Herr, erbarm dich meiner. Und er machte die Vergebung zunächst zum Thema. Er hat sich immer unbeliebt gemacht. Selbst wenn er mit dem Heilen der Krankheit anfing, dann waren auch immer welche, denen das nicht passte, weil gerade Sabbat war. Dienen lernen in einer anderen Kultur und dem Heiligen Geist in unserem Leben viel Raum geben, dass wir uns nicht mit unseren Ideen verselbstständigen. Wir können uns ja manchmal so in unsere Konzepte verlieben und so überzeugt sein, dass da gar keine Alternative mehr zu denken gibt. Aber wenn wir den Willen Jesu erfüllen wollen, dann muss der Heilige Geist der sein, der zu uns redet und der uns klar macht, was ist Schwerpunkt, was ist unser Auftrag und was ist nicht unser Auftrag. Warum ist Mission so wichtig, auch heute noch? Es gibt ja oft diesen Streit, gerade in der Politik, Mission oder soziale Hilfe. Viele sagen dann, lass die doch, die sind doch glücklich in ihrem Leben. Die existieren ja auch schon seit wer weiß wie vielen Jahren. Und kommt doch nicht und macht mit eurer Mission die Kultur kaputt und nimmt ihnen Dinge weg. So etwas kann nur jemand sagen, der selber noch nicht in so einer Situation drinne war. Die afrikanischen Geschwister haben an die Wand geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und wie wichtig das ist, das will ich dir jetzt erzählen. Und wenn du gut zuhörst, dann wirst du mit der Frage nie mehr Schwierigkeiten haben, warum Mission das Eigentliche und Wichtige des Auftrages sein will oder sein muss. Ihr seht dieses Kind, es fällt auf, dass es solche Zeichen am Bauch hat. Das Kind hat irgendwann Schmerzen im Bauch bekommen. Die Mutter hat es zum Zauberdoktor gebracht und der sagt, ja, das Kind hat Schmerzen, weil die bösen Geister in dem Bauch sind. Und die will ich jetzt mal austreiben und damit die den Weg finden, da rauszukommen, nimmt er eine Scherbe oder eine rostige Rasierklinge und schlitzt bei lebendigem Leibe die Bauchdecke. Das ist nur ein Beispiel, was dort an schrecklichen Dingen geschieht. Das kann einem manchmal das Herz umdrehen. Sie haben ihre Amulette, um sich vor Flüchen und bösen Geistern zu schützen. Manchen Kindern wird, wenn der Husten über längere Zeit geht, hinten das Gaumenzäpfchen abgeschnitten, weil man meint, das sei Schuld daran. Man sagt, schwangere Frauen dürfen keine Eier essen, sonst wird das Kind, was geboren wird, zu einem Dieb. Über manches lächeln wir. Vieles können wir überhaupt nicht einordnen. Aber es ist oft schwer zu unterscheiden, was ist nur kulturelle Eigenheit und kulturell bedingt und was ist wirklich okkult und besessen. Wenn Ausländer zu uns kommen, finden sie ja bei uns auch viele Dinge, wo sie völlig ratlos im Kopf schütteln und sagen, wie ticken die Deutschen nur so komisch. Klären kann man das immer nur, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Und dann wird klar, und das will ich dir jetzt sagen, warum manche Dinge in dieser Kultur wirklich zerstört werden müssen und verhindert werden müssen, weil es nicht bloß ein kultureller Ausdruck ist, sondern weil es regelrecht tödlich wird. Hier ist ein Artikel aus der IDEA, Das war schon von 2009, aber ein paar Jahre später habe ich in einer ugandischen Tageszeitung einen ganzseitigen Artikel gelesen zu genau dem gleichen Thema, wo ein Minister sich geäußert hat. In ganz Ostafrika ist auch heute noch Kinderopfer gang und gäbe. Und hier wird von einem Immobilienmakler berichtet, der Zauberdoktoren beauftragt hat, ein 12-jähriges Kind zu enthaupten und den Kopf in das Fundament seines neuen Gebäudes, seiner Firma einzubetonieren, damit dieses Gebäude vor den bösen Geistern geschützt wird. Wir wollen Ihnen klar machen, Jesus ist stärker. Und es reicht, wenn wir uns auf ihn verlassen. Und wir brauchen keine Rituale und wir brauchen keine Tabus zum Schutz vor Dämonen. Und wir brauchen auch keine Angst haben, wenn wir selber im Dienst mit solchen Dingen konfrontiert werden, wenn wir wissen, Jesus hat am Kreuz all diese Finsterniswelt besiegt und wir stehen unter seinem Schutz, wenn unsere Beziehung zu ihm lebendig und heil ist. Aber darauf kommt es an, sonst haben wir in einem Dienst für ihn nichts zu suchen. Wichtig ist, dass wir Jesus Raum in unserem Leben geben und dass die Sünde nicht Raum in unserem Leben bekommt, wodurch der Teufel sonst Macht über uns gewinnen würde. Wir möchten gerne helfen, dass auch die Menschen dort verstehen, ihr Vertrauen allein in Jesus zu setzen. In so einem Dienst kann man ganz schön ausbrennen. Da kann einem zwischendurch einfach die Puste ausgehen. Und dann ist es wichtig, dass ich weiß und mich darauf besinnen kann, was trägt mich eigentlich? Wer hat mich eigentlich berufen? Warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Motivation? Was ist mein Glaube? Nur ein Wissen um religiöse Dinge? Oder ist es etwas, wovon ich lebe? Welche Bedeutung hat das Team, das Gott mir zur Seite gestellt hat? Wozu hat er mir Fähigkeiten gegeben? Dass unser Optimismus uns immer nur kurzstreckig über die Runden hilft, das haben wir ja schon alle erfahren, nicht wahr? Es ist gut, dass in solchen Situationen auch unsere Motivation, weswegen wir Jesus eigentlich nachfolgen, nochmal ganz neu auf den Prüfstand kommt und das kann sehr, sehr heilsam werden. Manchmal fühlen wir uns wie so ein ausgedörrtes Land. Wenn ich junge Leute frage, die vielleicht so studienhalber den Wohnort wechseln, hast du schon eine Gemeinde ausgesucht? Ah, ich bin noch am Durchprobieren. Ich sage, was probierst du denn? Ja, ich suche eine Gemeinde, die mir was gibt. Ich muss was haben, wo ich geistlich auftanken kann. Du kannst von Jesus in einen Dienst geführt werden, wo all das, wo wie du sonst geistlich auftankst, nicht mehr geht. Und dort ist weit und breit vielleicht keine Gemeinde, in der du dich einfach hinsetzt und sagst, so, jetzt will ich geistlich auftanken. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man oft viel, viel mehr zu geben hat, als dass man unmittelbar bekommt. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wie beginne ich meinen Tag? Mit der stillen Zeit und mit der Anbetung und mit der Vergewisserung, Jesus ist da und indem ich mich ihm auch für diesen Tag anbefehle. Jesus sagt das ganz klar. Er ist ja in vielen Aussagen sehr direkt und sehr klar. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da ist wieder die Frage dieser Bereitschaft zur völligen Abhängigkeit von ihm. Gemeinschaft lebt immer vom Gebet und von der Vergebung. Das muss uns wichtig sein. Die Arbeit kann dich völlig auffressen. Die Arbeit kann dir alle Kraft nehmen. Aber wenn das geistliche Leben nicht gepflegt wird und nicht an erste Stelle kommt, dann brennen wir aus und dann sind wir nicht mehr diese lebendige Wasserquelle. Ne? Er sagt ja, ich möchte, dass aus deinem Leben eine Quelle des lebendigen Wassers wird. Bei manchen dümpelt das vielleicht nur noch so hin, weil sie zu wenig Zeit dafür und Aufmerksamkeit verwandt haben, sich neu beschenken zu lassen. Er sorgt dafür, dass dieser Quell immer wieder frisch wird. Ehrlich werden vor Gott, gerade in solchen Situationen, auch im Schuldigwerden, ehrlich werden vor Gott lehrt uns zu vergeben. Ehrlich werden von meinem Nächsten, auch mit all den Dingen, die ich nicht kann, auch mit all den Dingen, in denen ich Versagen und schuldig werden erlebe, das lehrt mich Demut und Vergebung. Barmherzigkeit und Demut ist die Voraussetzung für wirkliche Gemeinschaft miteinander. Alle wirkliche Mission gründet im Wirken des Heiligen Geistes, aber der muss in mir Raum haben. Wir können geistliche Arbeit nicht von uns selbst aus tun. Wir suchen so oft nach Methoden, ne? Stellen die Ausbildung nach vorne ganz oben an. Wir suchen nach Strategien, betonen so sehr unser eigenes Können. Und dabei brauchen wir oft viel, viel mehr Raum für den Heiligen Geist. Was gibt es an missionarischen Möglichkeiten? Viele, viele Bereiche. Wir schicken unsere jungen Leute, weil sie das erste Mal rausgehen, immer nur an Orte, wo schon eine Gemeinde ist. Nicht in Pioniersituationen, denn wir sollen voneinander lernen. Unsere jungen Leute sind eingeladen, die Gottesdienste mitzugestalten. Und wenn sie hineingefunden haben, auch Andachten zu übernehmen, auch Predigtdienst zu übernehmen. Kindergottesdienst, Jungscharbeit ist ein ganz, ganz großes Arbeitsfeld unten. Bibelstunden halten, mit den Patienten beten, mit den Mitarbeitern beten. Diese Morgenandachten hatte ich schon erwähnt. Wenn wir den Menschen das Evangelium predigen, ändert sich ja nicht unbedingt etwas an ihren Lebensumständen. Sie leben weiterhin in Armut, in Not und all dem, was die Menschen so zum Schuldigwerden verführt. Aber sie lernen es, anders damit umzugehen und fangen auch an, ihre Lebensbedingungen neu zu gestalten. Auch in Afrika, in diesen Stammeskulturen, gilt die Frau nichts und die Kinder nichts. Und es ist oft beeindruckend, wenn man durchs Dorf geht und sieht, wo wohnen Christen. Da ist sauber ums Haus rum. Dort trägt auch der Mann mal das kleine Kind. Ja, sonst ist das immer so oft so wie türkisch. Die Frau geht vorweg, hat alles zu tragen, der Mann mit Händen in Hosentaschen hinterher. Das ist fast auf der ganzen Welt so gleich, ne? Und wenn da ein Mann, der Christ geworden ist, den Mut hat, mang seiner ganzen Dorfbevölkerung selber mal das Kind zu tragen oder der Frau den Sack mit Mais abzunehmen und selber zu tragen, macht er ja ein Schaulaufen, ne? Unter Spöttern oder dummen Bemerkungen. Aber Jesus gibt den Mut dazu, das, was er vom Evangelium begriffen hat, zeugnishaft vorzuleben. Das möchten wir erreichen. Dazu möchten wir mutigen. Das Herz wird nur bei Jesus satt, aber es muss von der Liebe Gottes berührt werden. Und dazu dürfen wir, wo Gott uns hinstellt, gebrauchen lassen. Wozu hat Gott dich berufen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Hat dein Leben bisher Spuren hinterlassen, vielleicht auch Spuren im Leben anderer Menschen, die darin ablesen können, dass du mit Jesus ganz bewusst unterwegs bist? Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Wenn deine Ziele mit Gottes Vorstellungen von deinem Leben übereinstimmen, dann wird Gott dich auch für andere zum Segen setzen und dann wird dir kein Dienst zu schwer und kein Weg zu weit sein. Und es wäre schön, wenn irgendwann später mal Menschen sagen, an den oder an die erinnere ich mich gerne. Und dann leuchten ihnen die Augen und dann erzählen sie, was sie durch deinen Dienst an Segen erfahren haben. Es wäre schön, wenn Menschen einmal später, lange nach dir, sagen, der Martin, der hat sich vor Herausforderungen nicht gedrückt. Der ist mit viel Geduld mit uns durch dick und dünn gegangen. Bei dem haben wir etwas gelernt, was Liebe Jesu heißt. Das hängt ganz entscheidend davon ab, wie du deinen Dienst gestaltest. Was sind deine Motivationen? Es wäre schade, wenn Menschen sagen, Ja, klar, da war mal jemand, der kam da vorbeigerauscht, hat viel Staub aufgewirbelt, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Wer seine Berufung von Gott erbittet, der wird viel Frucht zur Ehre Gottes bringen.
Menschen gehen an mir vorbei, in den Augen wie ein Schrei steht die Sehnsucht nach dem Sinn, keiner weiß wohin. Man bewahrt den falschen Schein, viele sind verstört, außen lächeln, innen schreien, dass nur Jesus hört. Menschen brauchen Gott, Menschen brauchen Gott, weil nur ihr das Leben gibt, das zu leben lohnt. Menschen brauchen Gott, Menschen brauchen Gott. Wann werden wir verstehen? Menschen brauchen falsch für richtig hält, wo uns Gott zum Handeln ruft, um Licht zu sein für den, der sucht. Sollten wir nicht jederzeit für sie offen sein, für ein Wort, das sie befreit, sei kein Weg zu weit. Menschen brauchen Gott, Menschen brauchen Gott, weil nur ihr das Leben gibt, das zu leben lohnt. Menschen brauchen Gott, Menschen brauchen Gott. Wann werden wir verstehen, mit unserem Herzen sehen, denn Jesus
Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns zunächst zu deinen Kindern und Jüngern gemacht hast und berufen hast. Und dass du uns frei gemacht hast von all dem, was unser Leben bis dahin bestimmt hat und so vereinnahmt hat und oft auch regelrecht zerstört hat. Ich danke, dass du der Überwinder all dieser Finsterniswelt bist, die immer wieder nach uns greift und wo wir erleben, dort, wo du uns in diese Welt hineinstellst, dass so viel Leid und so viel Elend, so viel Not, so viel Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit ist, so viel Egoismus und so viel Kälte. Und du möchtest, dass wir deine Botschaft von der Vergebung, deine Botschaft der Liebe, deine Botschaft der Erlösung, dass wir die in diese Welt hineintragen. Gib uns immer wieder Mut dazu, Herr, dass wir darin treu sind, weil du der Treue bist auch uns gegenüber. Und wo die Kräfte und die Gesundheit nicht mehr reichen, da lass uns treu sein in der Fürbitte für all die Menschen, die sich aufgemacht haben weltweit, um für dich in einen Dienst zu treten. Danke für diese Gemeinde, die bereit ist, Martin zu senden in diesen Dienst. Ich möchte dich bitten, dass der Segen, den du auf diese Gemeinde hier legst, auch für Martin mitgeht und ihn immer wieder neu ermutigt. Und ich möchte dich für die Gemeinde hier bitten, dass du sie für ganz Chemnitz, für ihre ganze Umgebung zum Botschafter machst und zum Segen setzt. Und dass du sie auch darin treu sein lässt. Herr, dir wollen wir alle Ehre geben. Amen.
Amen.
Ja, vielen Dank für die viele Geduld. In Afrika würde der Gottesdienst jetzt erst losgehen. Da geht das so 3 bis 4 Stunden. Ihr habt heute für deutsche Verhältnisse schon lange ausgehalten. Vielen, vielen Dank. Am 13. Juli mache ich mich dann wieder auf den Weg. Es wäre schön, wenn ihr zwischendurch, wenn ihr für den Martin betet und an ihn denkt, auch für den Dienst betet. Ich werde in einem Krankenhaus der Wiedenes und an einem Krankenhaus der Neukirchner in der Hauptsache sein. Gerade vom Neukirchner, da ist ein Krankenhaus mit 120 stationären Betten und ein einziger einheimischer Arzt, ganz weit abgelegen. Dort will auch kein Einheimischer hin in diese abgelegene Gegend. Und damit er wenigstens einmal im Jahr mit seiner Familie auch mal Urlaub machen kann, übernehme ich denn da die Verantwortung. Ist eine spannende, herausfordernde Sache, aber mir macht das immer viel Freude. Ja, bittet einfach treu auch dafür. Und ich wünsche euch Gottes Segen für euren Dienst hier.